Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 16. Mai. Heute geht's bei uns um Radiosender hier und auf der anderen Seite des Atlantiks.
Geschmunzelt habe ich, weil ich zuerst dachte, ja, das ist eine Anarchistenfahne, nicht wahr? So schwarz mit rot und ein bisschen weiße Buchstaben drin. Wir kennen das ja alles auch, Reitzentrum und solche Sachen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es eben das Radio ist, dachte ich, was kommt denn da?
Ein Talk mit dem Fahnen- und Flaggenkundler Emil Dreyer über die neue Rabe-Flagge im Besonderen und das Wesen der Fahne im Allgemeinen. Dann...
Die Frauenbewegung entstand in der tiefsten Diktatur. Da musste man subversiv und respektlos sein, um etwas zu erreichen. Und dann, zu Beginn der Transition, waren wir einfach davon überzeugt, dass wir alles verdient hatten. Wir wussten, wie patriarchal und machistisch das Land organisiert war. Und wir sahen unsere Aufgabe eben darin, alles anders zu machen.
Happy Birthday Radio Tierra. Eine aufmüpfige Schwester von Radio Rabe feiert in Chile ihren Geburtstag. Ein Blick zurück auf 25 Jahre freies Radio Tierra. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Gestern ging in China der zweitägige Gipfel zu neuen Handelskorridoren zu Ende. Ziel des Treffens war es, Asien stärker mit Europa und Afrika zu verbinden. 68 teilnehmende Länder haben gestern ein entsprechendes Kooperationsabkommen mit China unterzeichnet. Aus der Schweiz war Bundespräsidentin Doris Leuthard vor Ort. Zuvor hatte sie sich mit Staatspräsident Xi Jinping getroffen, um über die Weiterentwicklung des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und China zu diskutieren. Am Gipfeltreffen zur sogenannten Neuen Seidenstraße hat der chinesische Staatsführer mehr als 100 Milliarden Franken für die Finanzierung von Straßen, Bahnstrecken und anderer Infrastruktur in Aussicht gestellt. Bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister soll US-Präsident Donald Trump geheime Informationen weitergegeben haben. Wie verschiedene Medien heute früh berichten, hat Trump letzte Woche das als streng geheim eingestufte Material in einem Gespräch spontan mitgeteilt. Laut Washington Post hat der US-Präsident Details über Pläne des IS weitergegeben, nach welchen die Terrormiliz plant, Passagierflugzeuge mit Hilfe von mitgebrachten Laptops in die Luft zu sprengen. Trump habe dabei nicht nur das genaue Vorgehen der Terroristen verraten, sondern auch, woher die Geheimdienste Informationen dazu erhalten hatten. Das Weiße Haus dementiert die Zeitungsberichte. Einer der beiden Autoren des Artikels in der Washington Post sagte jedoch gegenüber dem Nachrichtensender CNN, dass US-Regierungsvertreter immer wieder berichten, dass sie Trump nur ungern vertrauliche Informationen weiterreichen, da dieser, Zitat, keinen Filter habe. Der stellvertretende Chefredaktor der Weltwoche, Philipp Gut, wurde gestern der üblen Nachrede für schuldig gesprochen. Die grüne Politikerin Jolanda Spies-Hecklin war vor Gericht gezogen. Vor gut 3 Jahren schrieb die Weltwoche zur mutmaßlichen K.O.-Tropfen-Vergewaltigung, dass Spies-Hecklin den mutmaßlichen Täter, einen SVP-Politiker, planmäßig und wissentlich falsch beschuldigte. Laut dem zuständigen Richter muss Philipp Gut wegen dieser Aussage nun der grünen Politikerin eine Genugtuung und eine Prozessentschädigung bezahlen. Außerdem muss die Weltwoche den fraglichen Artikel aus ihrem Online-Archiv löschen. Noch zum Wetter. Morgen Mittwoch tagsüber viel Sonne, gegen Abend dann einige Quellwolken, das Thermometer steigt auf bis zu 25 Grad. Am Donnerstag dann teilweise sonnig, möglicherweise erste Gewitter bei ca. 22 Grad. Aufs Wochenende hin erwartet uns dann eine Kaltfront, viel Regen, die Temperaturen fallen unter 15 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und bevor wir nun einen Flaggenkundler fragen, was er von den neuen Rabe-Fahnen hält, hören wir Johnny Cash mit Wrecked Old Flag.
I walked through a county courthouse square. On a park bench, an old man was sitting there. I said, your old courthouse is kind of run down. He said, no, it'll do for our little town. I said, your old flagpole has leaned a little bit, and that's a ragged old flag you got hanging on it. He said, have a seat, and I sat down. Is this the first time you've been to our little town? I said, I think it is. He said, I don't like to brag, but we're kind of proud of that ragged old flag. You see, we got a little hole in that flag there when Washington took it across the Delaware. And it got powder burned the night that Francis Scott Key sat watching it write and say, can you see? And it got a bad rip in New Orleans with Pakenham and Jackson tugging at its seams. And it almost fell at the Alamo beside the Texas flag, but she waved on though. She got cut with a sword at Chancellorsville, and she got cut again at Shiloh Hill. There was Robert E. Lee, Beauregard, and Bragg, and the south wind blew hard on that ragged old flag. On Flanders Field in World War I, she got a big hole from a Bertha gun. She turned blood red in World War II. She hung limp and low a time or two. She was in Korea, Vietnam. She went where she was sent by her Uncle Sam. She waved from our ships upon the briny foam, and now they've about quit waving back here at home. In her own good land here, she's been abused. She's been burned, dishonored, denied, and refused. And the government for which she stands is scandalized throughout the land. And she's getting threadbare and she's wearing thin, but she's in good shape for the shape she's in. 'Cause she's been through the fire before, and I believe she can take a whole lot more. So we raise her up every morning, we take her down every night, we don't let her touch the ground, and we fold her up right. On second thought, I do like to brag, 'cause I'm mighty proud of that ragged old flag.
Rabe Info.
Bald hängen sie wieder an hoffentlich tausenden von Balkonen in Bern und dem Rest der Welt. Die legendären Rabe-Flaggen. Zum vierten Mal lanciert Rabe den sogenannten Flaggenwettbewerb mit zwei neuen Designs, nämlich Gelb-Schwarz und Rot-Schwarz. Für uns im Info ist dies Anlass, mal etwas hintergründiger dem Wesen der Flagge nachzugehen. So gibt es eine Wissenschaft, die sich ganz der Flaggen- und Fahnenkunde verschrieben hat, die Vexillologie. In der Schweiz gibt es seit genau 50 Jahren einen vexillologischen Verein, die Schweizerische Gesellschaft für Fahnen- und Flaggenkunde. Präsident ist der Arzt Emil Dreyer. Michael Spahr hat ihn besucht und ihm die neue Rabe-Flagge geschenkt. Er wollte von Emil Dreyer wissen, was steckt eigentlich genau hinter dieser Vexillologie und warum mussten Sie soeben schmunzeln, als ich Ihnen die neue Rabe-Flagge überreicht habe?
Geschmunzelt habe ich, weil ich zuerst dachte, ja, das ist eine Anarchistenfahne, nicht wahr? So schwarz mit rot und ein bisschen weiße Buchstaben drin. Wir kennen das ja alles auch, Reitzentrum und solche Sachen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es eben das Radio ist, dachte ich, was kommt denn da? Aber wir sind eine wissenschaftliche Gesellschaft und wir analysieren die Symbolik, die in den Fahnenflaggen steckt. Also werten wir eigentlich nicht, was es für eine Fahne ist, Das ist dann später, kann man das kommentieren und die Geschichte wird dann sowieso das alles relativieren. Das ist eine Frage der Zeit natürlich. Wir studieren die Symbolik, also woher kommt die Fahne, was bedeutet sie? Eine Fahne ist ein Identitätssymbol. Man drückt damit eine Idee, eine Gemeinschaft aus. Und darin spiegelt sich eben dann die Geschichte, Kultur, die Gesellschaft. Es ist also eigentlich, wenn Sie so wollen, ein Spiegel von uns allen selbst. Und das macht es eben so interessant.
Also es ist dann also gut möglich, dass in ein paar Generationen Vexillologen und Vexillologinnen sich auch mit dieser Rabefahne beschäftigen werden. Jetzt mal ganz zuerst eine grundsätzliche Frage. Es gibt die beiden Ausdrücke Fahne und Flagge. Die werden beide verwendet. In der Schweiz spricht man öfters von der Fahne und weniger von der Flagge. Gibt es eigentlich einen Unterschied bei diesem Begriff?
Ja, sehr wohl. Es ist so, dass natürlich in der Mundart bei uns ist Fahne natürlich alles, was ein Stück Stoff, das weht, dem sagen wir Fahne. Wir sagen auch sehr oft das Wappen auf der Fahne, was falsch ist natürlich, weil ein Wappen ist ein fixes Objekt, das ist statisch irgendwie an einer Wand angemacht oder gemalt, während die Flagge ein Stück Stoff ist, das frei weht. Und bei uns in der Schweiz, die Fahnenflaggen natürlich heraldisch sind, sie haben ein Wappenbild drauf. Nun, die Flagge ist ein frei wehendes Stück Stoff. Man kann es am Mast hochziehen, man kann es frei ersetzen, es ist billig produziert, es hat keinen besonderen Wert. Es ist wirklich ein Stück Stoff, was eine Symbolik, eine Bedeutung übermittelt. Die Fahne hingegen ist ein Einzelstück, meistens am Mast fest angemacht, angenagelt meistens sogar, ein Unikum, meistens kostbar und nicht ohne weiteres zu ersetzen. Das ist der Unterschied zwischen Fahne und Flagge im eigentlichen hochdeutschen Sprachgebrauch. Bei uns, wie gesagt, Mundart, einfach alles ist Fahne. Außer man ist zum Beispiel Bootsbesitzer oder Seemann, weil dort, auch die sagen natürlich Flagge. Was auf dem Wasser ist, ist eine Flagge. Ja, und wir kennen auch bei uns die Schweizer Flagge zur See. Das ist unsere Schweizer Flagge, die eben dann nicht quadratisch, sondern rechteckig ist.
Sie sind Präsident einer Gesellschaft, die sich mit Flaggen und Fahnen beschäftigt. Sie sind aber gleichzeitig auch Arzt, also von der Vexillologie kann man nicht unbedingt lesen, wenn man nicht gerade einen Auftrag von einer Universität oder so hat. Sie haben gerade Ihr 50-jähriges Jubiläumsfest gefeiert. Was fasziniert Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen an diesen Fahnen und Flaggen?
Grundsätzlich hat es ja mit Geschichte zu tun im weitesten Sinn. Es ist ja ursprünglich eine Hilfswissenschaft der Geschichte. Heute möchten wir eigentlich das eher als eigenständige Spezialwissenschaft anschauen, so wie andere Heraldiker, Philologen, Münzen, Spezialisten, Falleristik, all diese Spezialgebiete. Die Vexillologie oder eben Fahnen- und Flaggenkunde beschäftigt sich, wie ich eingangs ja schon erwähnt hatte, mit diesen symbolischen Aspekten unserer Gesellschaft, unseres Lebens, damit natürlich auch der Geschichte. Und er greift eigentlich nicht nur alte historische Fahnen von den alten Schlachten, sondern eben auch aktuelle Fahnen, Gewerkschaftsfahnen, zivile Fahnen, Parteiflaggen, eben ihre Rabe-Flagge ja auch zum Beispiel, das ist eine Werbeflagge, aber ist eben auch Teil einer Übermittlung von Gedanken, von Ideen, von Werbung via dieses Tuch. Und das Interessante ist, das Tuch hat eine rein optisch und emotional ganz enorme Wirkung, es flattert, es ist beweglich. Es ist von weitem her sichtbar und wie man früher auch zu sagen gedenkte, ein französischer General während der Napoleonzeit hat mal gesagt, ja, mit solchen Tüchern führt man die Menschen an, nicht wahr? So in dem Sinn, ein bisschen pathetisch. Es hat doch eine große Bedeutung. Wir sehen die Kultur darin, die verschiedenen Völker, verschiedene Epochen, verschiedene Ideen. Die Arbeiter haben rote Fahnen, meistens mit den Symbolen ihrer Tätigkeiten und auch ihre Aspirationen darin, nicht die Hände, die sich da begrüßen, Sonnen für die Zukunft und so weiter. Also das führt eigentlich in alle Aspekte unseres Lebens ganz generell und das macht es interessant. Ich persönlich bin eigentlich seit Kindheit fasziniert und ja, mit den Jahren bin ich dann halt eben ein Spezialist geworden, kann man sagen. In meiner Freizeit, leider halt wenig Freizeit, halt berufsbedingt, aber dafür umso leidenschaftlicher.
Emil Dreyer, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren, Jahrzehnten mit Fahnen und Flaggen. Gibt es etwas, einen Moment, eine Geschichte, die Sie besonders bewegt hat in der Vergangenheit?
Ja, also man darf natürlich nicht meinen, nur weil ich mich damit wissenschaftlich beschäftige, dass ich dann auch bei jeder Flaggenhissung auch gleich losweine oder dass ich ein strammer Patriot wäre. Das hat mit dem eigentlich gar nichts zu tun, sondern es ist einfach dieser wissenschaftliche Approach zu der Analyse dieser Flaggen. Woher kommt sie? Wieso ist sie so? Was bedeutet sie? Welche Änderungen hat sie gemacht? Welche Bedeutungsänderungen auch. Die Flaggen haben nicht immer die gleiche Bedeutung gehabt, obwohl vielleicht das Symbol darauf das gleiche sein könnte. Und die emotionalen Aspekte sind eher im persönlichen Bereich, nicht? Wenn ich wieder mal alte Freunde aus der ganzen Welt treffe bei den Kongressen, das ist wie eine kleine verschworene Familie von vielleicht 100, 200 Leuten auf der Welt, die genauso verrückt sind wie ich, und wir treffen uns alle zwei Jahre irgendwo anders auf der Welt und dann reist man ein bisschen und schwelgt ein paar Tage in gemeinsamer Leidenschaft, allerdings natürlich dann schon auch mit wissenschaftlichen Studien eben zu unserem Thema. Natürlich gibt es emotionale Momente, aber die sind nicht direkt mit den Fahnen selber. Wir sind keine Hurra-Patrioten in dem Sinn. Ja, wir sind eigentlich knallharte analytische Wissenschaftler.
Gibt es denn eine Lieblingsfahne?
Es gibt wahrscheinlich Tausende von Lieblingsfahnen. Welches ist die schönste, oder? Das ist immer so eine Frage. Natürlich emotional ist die schönste immer die eigene National- oder Kantons- oder Gemeindefahne ist. Das ist immer, aber das ist rein emotional. Es gibt Fahnen, die sind vom Design her, von der auch von der Farbwahl her sehr gut, und andere sind eigentlich sehr schlecht. Entschuldigen Sie, wenn ich da vielleicht die Rabi-Fahne als nicht sehr gut bezeichnen würde, oder die Farben kann man aus Distanz kaum unterscheiden. Buchstaben auf den Fahnen ist ein No-Go bei uns. Aber es ist eine Werbefahne, dort drücken wir beide Augen zu. Nein, Fahnen folgen natürlich auch der Physiologie. Rot, wissen wir, stachelt die Gefühle an. Blau, grün ist eher beruhigend, also es hat auch mit physiologischen Aspekten zu tun. Wenn man zum Beispiel weiße oder gelbe feine Streifen zwischen zwei Farben nimmt, sieht man es in der Distanz sehr gut, und da kommt eben auch der Brauch von der Seefahrt her. Man war früher gezwungen, schon von Weitem, zumindest so weit, dass die Kanonen nicht trafen, oder die Fahnen des Feindes erkennen zu können. Also je einfacher, prägnanter und vom Symbolgehalt her oder von der Farbgebung her eine Fahne, Flagge ist, desto besser ist sie und desto länger bleibt sie auch, nicht? Also unsere Fahne, die schweizerische Fahne, ist zum Beispiel wirklich sehr einfach und insofern perfekt. Sie ist absolut symmetrisch. Sie ist die einzige Flagge der Welt, die Sie nicht verkehrt aufhängen können.
Es gibt auch ein Fahnenreglement, ein offizielles, da haben Sie den nicht-militärischen Teil, den zivilen Teil mitverfasst. Gab es immer schon so Reglemente, wie diese Fahne aussehen muss, dass die eben auch zum Beispiel quadratisch sein muss?
Nein, die Bundesverfassung spricht da eigentlich nur vom freischwebenden Kreuz auf rotem Grund. Und traditionellerweise war sie immer quadratisch, weil sie eigentlich vom Militär herrührt. Das Militär kennt solche Reglemente, und eigentlich ein Reglement, das auch den zivilen Bereich abdeckt, wurde erst 2008 dann publiziert. Und die Festlegung, die genaue Festlegung, dass sie quadratisch zu sein hat, unsere Nationalfahne, und auch die Proportion des Kreuzes innerhalb des roten Feldes und auch den Farbton des Rot, ist es dunkel, ist es hell, ist es, also das kann man genau definieren. Das wurde eigentlich erst vor ganz wenigen Jahren dann offiziell im Rahmen dieser ganzen Swissness-Vorlage, letztendlich wurde dann effektiv ein Gesetz, das Schweizerische Wappenschutzgesetz, wo das drin ist, das ist genau festgelegt, wie es zu sein hat. Aber das ist brandneu im Verlauf, eigentlich, wenn man mit der Geschichte vergleicht. Vorher war das traditionell einfach so, aber das Rot, Sie sehen sehr oft ältere Schweizer Fahnen, die sind ein bisschen hellrot, andere sind dunkelrot, einige haben ein grosses Kreuz drin, andere ein kleines Kreuz. Ist alles richtig, weil es nicht definiert war, bis 2013 dann.
Diese Farben haben ja auch einen eine ökonomische Geschichte, kann man sagen. Also früher war es ja auch nicht selbstverständlich, dass man ein gewisses Rot hatte, um ein Tuch einzufärben. Inwiefern haben sich eben diese Farben zum Beispiel auch gewechselt über die Jahre?
Ja gut, das hat mit der Herstellung der Farben an sich zu tun. Das sind ja Pigmente, die gewinnt man entweder aus dem Erdreich, aus Rinden, aus Pflanzen. Das musste man zum Teil importieren. Wir denken da an das Indigo zum Beispiel von den Blue Jeans und so Sachen. Und auch die Farbherstellung war natürlich bis Bayer und solche Firmen dann die synthetische Herstellung dann während der Industrialisierung erfanden und dann auch verbreitet. War das eben eine Handarbeit mit diesen Rohstoffen. Und wenn man diese Rohstoffe nicht hatte, musste man zu anderen greifen und das gab dann einen anderen Farbton. Man muss natürlich auch sagen, früher war das dann nicht so wichtig, ob das Rot nun heller war oder dunkler war, ob das Kreuz groß oder klein war. Dem hat man nicht so eine Wichtigkeit dann beigemessen wie heute, wo wir eben alles reglementieren und alles auf DIN-Formen zurückführen wollen. Das ist ein Kind ein bisschen unserer modernen industriellen Zeit, dass wir das so präzise festhalten wollen. Das ist einfach die Entwicklung unserer Gesellschaft.
Wir von Raabe hoffen natürlich jetzt, dass in den nächsten Wochen überall in der Region, vielleicht auch überall in der Welt, unsere quadratischen Raabe-Flaggen hängen werden. Wie ist das für Sie als Vexillologe, wenn Sie sehen, dass es eben immer wie mehr solche Werbefahnen gibt? Es gibt für politische Kampagnen werden Fahnen oder Flaggen rausgehängt. Das Stadtbild sind nicht mehr nur die traditionellen Stadtfahnen mit ihren offiziellen Standplätzen, sondern eben auch Menschen, die wild Flagge zeigen. Stört Sie diese Entwicklung oder ist das vielleicht auch eine Chance für Ihre Wissenschaft?
Nein, das stört mich überhaupt nicht. Das ist eine freie Meinungsäußerung. Werbung ist heute ein Muss in der Wirtschaft. Also ich denke, das ist völlig in Ordnung. Das Design der Werbeflaggen folgt natürlich etwas anderen Kriterien als einer vielleicht langfristig gedachten nationalen oder regionalen Symbolgebung, wo es natürlich mehr das Volk einen soll und damit von allen akzeptiert werden muss. Die Werbeflaggen haben eine ganz einfache Aufgabe. Sie haben eine Werbebotschaft zu übermitteln und sind nicht dazu gedacht, die Generationen zu überdauern oder irgendwelche Nationen zu einen. Das ist eine ganz andere Form von Flaggen. Es sind Flaggen, damit für uns natürlich auch interessant. Vielleicht halt weniger geschichtsträchtig als eben dann vielleicht diese Flaggen, die eine Nation, ein Volk, eine Bewegung repräsentieren würden.
Sagt Emil Dreyer, Arzt, Vexillologe und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Fahnen- und Flaggenkunde. Mehr Infos zu dieser Gesellschaft gibt es online unter vexilla.ch. Wer mithelfen will, die Raabe-Flagge geschichtsträchtig zu machen, kann ab sofort gratis eine Flagge bestellen unter flagge.raabe.ch.
Raabe Info.
Beinahe 20 Jahre lang regierte der Diktator Augusto Pinochet in Chile mit harter Hand. Unter seiner Führung wurden Oppositionelle verfolgt, verhaftet, gefoltert und umgebracht. Und auch die Medien waren alles andere als frei. 1990 wurde Pinochet abgewählt. Seit damals gilt Chile als Demokratie und als eine der Musterschülerinnen in Südamerika. Radio Tierra war der erste partizipative Sender der Post-Pinochet-Ära. Es war ein wichtiger Protagonist der Demokratiebewegung und Sprachrohr für Feministinnen, Indigene und andere politische AktivistInnen. Seine Sendungen erreichten täglich Hunderttausende. Heute, 25 Jahre später, fristet der Sender ein Dasein als Online-Radio. Seine spektakulären Interventionen in die damalige Öffentlichkeit schwingen jedoch bis heute nach. Im Gespräch mit Nils Brock vom Radio Dreieckland aus Freiburg erinnert sich Vicky Quevedo an die verrückten Jahre von Radio Tierra.
Während der Diktatur gab es in Chile eine bunte Untergrundpresse, aber nur wenige Störaktionen oder kurze Sendungen im Äther. Wann und warum kamt ihr denn auf die Idee, unbedingt ein Radio zu gründen?
Dieses
Projekt entstand noch während der Diktatur. Ich arbeitete zu dieser Zeit im Haus der Frauen La Morada, gegründet 1983. Es war die erste Organisation in Chile, die sich selbst als feministisch bezeichnete. Unter anderem begannen wir Mitte der 1980er ein Radioprogramm in dem kommunistischen Sender Nuevo Mundo zu machen. Kaum vorstellbar, dass es sowas gab, gab es aber.
Also ein Sendeplatz nur für Frauen. Wart ihr damit die Ersten in Lateinamerika?
Nein, in Peru gab es schon viel früher eine starke feministische Bewegung. Und viele Organisationen hatten eigene Programme in verschiedenen Radiosendern. Inspiriert von dieser Erfahrung begannen die chilenische und die peruanische Frauenbewegung gemeinsam, finanzielle Unterstützung in Europa zu suchen. Unser Traum war es, ein eigenes Frauenradio zu gründen, für ganz Lateinamerika. Und schließlich bekamen wir tatsächlich die Zusage, mit Entwicklungsgeldern aus Dänemark in Peru ein journalistisches Frauennetzwerk zu finanzieren und in Chile einen eigenen Sender.
Das war bereits vor dem Ende der militärisch-zivilen Diktatur. Die chilenische Bevölkerung hatte ja 1988 in einem Referendum mit einem No deren Ende besiegelt. Radio Tierra ging dann erst 1991 auf Sendung. Was wolltet ihr denn damals anders machen als die etablierten Sender?
Wir setzten auf ein buntes Programm, wollten zugleich aber auch ein Laboratorium aufbauen, um neue Radioformate zu erproben. Zudem unterstützte uns die dänische Journalistin Karen Wolf. Radio Tierra entstand also mit Unterstützung aus Lateinamerika, aus Dänemark und der breiten chilenischen Frauenbewegung. Gleich zu Anfang stellten wir 40 Frauen in unserem Radio ein.
40 Frauen und einen ganz Santiago hörbarer Sender. Also statt eine Nische zu suchen, seid ihr ja gleich richtig durchgestattet. Woher nahmt ihr denn dieses Selbstbewusstsein?
Die Frauenbewegung entstand in der tiefsten Diktatur. Da musste man subversiv und respektlos sein, um etwas zu erreichen. Und dann, zu Beginn der Transition, waren wir einfach davon überzeugt, dass wir alles verdient hatten. Wir wussten, wie patriarchal und machistisch das Land organisiert war. Und wir sahen unsere Aufgabe eben darin, alles anders zu machen.
Und machten bei Radio Tierra auch Frauen aus den Armenvierteln mit?
Klar, die Teilnahme von Frauen aus den unteren Schichten war entscheidend. Unser Frauenkollektiv hatte immer einen guten Draht zu den Poblaciones, den ärmeren Vierteln. Wir arbeiteten dort bereits während der Diktatur mit Frauen zusammen, waren Teil des Widerstandes. Zur Zeit von Radio Tierra baten wir dann Frauenorganisationen aus den Poblaciones, Repräsentantinnen auszuwählen. Und die bildeten wir dann zu Korrespondentinnen aus. Daraus entstand ein 20-köpfiges Netzwerk, das über lange Zeit die täglichen Nachrichtensendungen La Trenza organisierte. Die Korrespondentinnen lieferten täglich ihr Material. Jede hatte ein Aufnahmegerät und ein Mikro.
Okay, bis dahin war es ein Radio von Frauen für Frauen. Aber Radio Tierra wurde ja später so eine Art Spielwiese für alle Protagonistinnen des gesellschaftlichen Wandels. Wie kam es dazu?
Die Geschichte schwappte ins Radio. In einigen Frauenorganisationen, die Sendeplätze hatten, arbeiteten auch Männer mit. Mit dem schwulen Aktivist und Schriftsteller Pedro Lemebel waren alle befreundet. Es war also ganz natürlich, dass der auch Programme machte. Als dann kamen NGOs, um Sendungen für und mit Kindern zu machen, also auch Jungen. Aber wir wollten nie ein Radio sein, das alles unter Kontrolle hat.
Und was bleibt von Radio Tierra als Protagonistin der Transition? Gibt es so eine Art Vermächtnis?
Ich glaube, es gibt heute mehr denn je eine ethische Verpflichtung, den Fokus des Rundfunks auszuweiten. Es kann doch nicht sein, dass im Radio nur junge Aufsteiger zu Wort kommen und Fußballspiele übertragen werden. Das soll dann unser Land repräsentieren? Also ehrlich mal, dabei gibt es eine so große Vielfalt. Auch deshalb bin ich stolz, dass die Programme meiner Sendung Foro Ciudadano heute im Museum der Erinnerung archiviert sind. Die Stimmen, die da zu hören sind, sind Teil des mündlichen chilenischen Kulturerbes geworden.
Sagt Vicky Quevedo vom Radio Tierra in Chile. Dieses ist auch in der Schweiz zu hören und zwar auf radiotierra.info.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 16. Mai. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info hat Michael Spahr und das Radio Dreieckland in Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, seid ihr dabei gewesen. Habt noch eine gute Woche.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.